Wenn dir ein Bestseller-Autor davon erzählt, dass er eine 4 in Deutsch hatte, dann macht das Hoffnung. Wenn er dir von Interviews mit Amy Winehouse, Pharrell Williams, Rihanna und Co. erzählt, dann macht das Angst. Angst, ein schlechtes Interview zu führen. Und seine Schallplattensammlung macht schlicht und ergreifend neidisch. Ich spreche heute mit Autor, Journalist und Lifestyle-Coach Lars Ament, dem Initiator des Magic Mondays, und begrüße euch in diesem Sinne wieder an diesem magischen Montag zu unserer 4. Folge Scheitern für Anfänger. Und für alle Leseratten, heute gibt es sogar was zu gewinnen. Lars Amens Buchdebüt Bushido wurde 2008 auf Anhieb eines der erfolgreichsten Bücher des Jahres und zählt bis heute zu den meistverkauftesten Musikerbiografien Deutschlands. Der Nummer 1 Spiegel-Bestseller wurde 2010 von Kultregisseur Bernd Eichinger in Starbesetzung mit Elias Mbarek, Moritz Bleibtreu, Uwe Ochsenknecht und Hannelore Elsner verfilmt. Im Winter 2017 feiert er sogar seine zweite Buchverfilmung von Dieses bescheuerte Herz. Auch hier mit Elias Mbarek in der Hauptrolle. Eine wahre Geschichte des schwerkranken Teenagers Daniel, der in Lars einen Ersatzbruder findet, der ihm die Lust am Leben zurückgibt, indem er ihm seine Herzenswünsche erfüllt. In einem tollen 5-Sterne-Hotel übernachten und beim Zimmerservice so viel Schnitzel mit Pommes und Cola bestellen, wie man möchte. Ein fremdes Mädchen küssen, einen Liebesbrief schreiben und abschicken, mit einem coolen Sportwagen durch die Gegend fahren. Mama endlich wieder glücklich sehen. Schriftsteller wie Paulo Coelho schreiben seine Vorworte für Bücher wie Rock Your Life, das er gemeinsam mit Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker schrieb. Sein aktuellstes Werk nennt sich Leben bis zuletzt, was wir für ein gutes Sterben tun können, an dem er gemeinsam mit Professor Sven Gottschling, einem der renommiertesten Palliativmediziner und Schmerztherapeuten Europas, arbeitete. Und dreimal dürft ihr raten, auch dieses Buch wurde zu einem Spiegel-Bestseller. Allerdings musste ihm erst der Traumjob gekündigt, ein Das kannst du nicht entgegengebrettert und ein überraschendes Angebot gemacht werden, damit er sich heute als Schriftsteller und Life-Coach wiederfindet. Heute schreibt er in seinem 10. Buch. 3 davon könnt ihr heute gewinnen. Schreibt uns einfach in die Kommentare, wen ihr als nächsten Gast bei Scheitern für Anfänger sehen möchtet und welches Buch ihr gerne hättet. Dass ihr den Channel abonnieren sollt, muss ich euch hoffentlich an der Stelle nicht mehr sagen. Falls ihr das Konzept von Scheitern für Anfänger gut findet und weitere Folgen sehen wollt, unterstützt uns mit einer kleinen Spende auf patreon.com/maggieherker. Wir machen alles alleine und sind daher um jeden Cent froh, der es uns ermöglicht, um Kosten des Projektes zu decken. Und ihr könnt einfach Hauptsponsoren und Produzenten der Sendung sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der 4. Folge Scheitern für Anfänger mit Lars Ament und mir, Maggie Herker.
Ich habe mal Richard Branson getroffen vor ein paar Jahren und der hat mal gesagt, wenn du das Angebot bekommst, etwas zu tun, was du noch nicht kannst, aber diese innere Stimme in dir zu dir sagt, mach es, ja? Dann sag zu und guck danach, wie du es hinbekommst.
War das nicht auch so ein bisschen bei Bushido so, dass er gesagt hat, ich möchte, dass du meine Biografie schreibst und du so, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber genau. Ja.
Da war es ähnlich, ja. Also ich habe natürlich schon geschrieben früher immer, viel für Zeitungen und Magazine und so. Mhm. So hatten wir uns ja auch kennengelernt, über eine Reportage für die Süddeutsche Zeitung damals. Und und dann fragte er mich einfach, sag mal, hast du nicht Bock, mein Buch zu schreiben? Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ich hätte Bock. Ich weiß nicht, ob ich, beziehungsweise ich hätte Bock, ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß, dass ich es kann. Genau. So, lass es uns probieren. Und dann...
Und das Sympathische daran ist, also ich hoffe, ich habe richtig recherchiert, aber du hattest in Deutsch, glaube ich, eine 4, kann das sein?
Ich war ganz schlecht, ja.
Aber das macht so, ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass man nicht dieses Gefühl bekommen muss, ich muss das jetzt können, ich muss diese 1 in Deutsch haben, damit ich später mal Autor werde. Ne? Und du hast auch sehr viele Interviews geführt und wahrscheinlich, also mit Namen, umso mehr ich recherchiert habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, gerade weil ich ja jetzt dich interviewe, oh Gott, ich muss aufhören, weil da sind ja Leute wie Pharrell Williams, Rihanna, Amy Winehouse, also Namen, die sehr, sehr groß sind. Und damit mir vielleicht so ein bisschen der Druck abfällt, was war denn dein schlimmstes Interview? Gibt es da so eins, wo du sagst, oh, das ist ganz schlecht gelaufen?
Also es ist immer so eine Frage, was ist schlecht?
Eins, was du vielleicht gerne wiederholen würdest, wo du sagst, da hätte ich gerne vielleicht noch mehr gefragt oder was anderes gefragt.
Naja, ich hätte gerne, weil du es gerade gesagt hast, ich habe mal Amy Winehouse getroffen, als sie noch nicht so berühmt war. Da war sie gerade, sie war schon ein Star, aber sie war noch nicht der Popstar, der Mega-Superstar, der sie war, kurz bevor sie gestorben ist. Und ich hätte sie gerne nochmal getroffen. Einfach, weil wir damals eben schon, das war auch interessant, ich habe sie getroffen und ich habe das Gespräch nie veröffentlicht. Fürs Radio, ich habe das alles noch auf Tonband zu Hause, weil sie da schon sehr labil war und sehr zerbrechlich und wir da auch sehr viel über Liebe und Sinn des Lebens schon auch damals gesprochen haben. Aber damals war ich halt noch nicht so weit, wie ich vielleicht heute bin, um so gewisse Dinge zu erkennen. Deswegen, das wäre so schön gewesen, sie nochmal zu sehen, so aus meiner Perspektive, um vielleicht einen Impuls zu setzen. Ist jetzt ein bisschen anmaßend vielleicht zu sagen, dass es dann anders gelaufen wäre, aber das denke ich mir manchmal. Aber so ein Interview, das ich richtig verkackt habe. Ich habe mal Cisco interviewt von Joe Hill, damals ja so die R&B-Superband der, ich will nicht sagen, ja, doch 90er Jahre, aber auch danach noch. Also Megastars. Und Interview lief auch super. Und dann, ich sitze im Zug, in Köln war das, ich sitze im Zug nach Hause und merke, dass das nicht aufgenommen hat. Also, dass mein Gerät, das war noch so ein Digital-Recorder und der hat einfach nicht aufgenommen. Und seitdem nehme ich alles analog auf. Konsequent. Also mit Oldschool-Tapes.
Geil.
Ja, weil das kannst du halt nicht löschen.
Ja.
So, und da siehst du es halt, wenn es aufnimmt, weil einfach.
Da dreht
es
sich
dreht,
was.
das Rädchen dreht sich und das ist der rote Aufnahmeknopf blinkt, ja, und du kannst nicht mit einem Knopfdruck alles löschen. Da,
Ich guck direkt also.
so, das habe ich so ein bisschen verkackt, aber ansonsten, ja, also ich erinnere mich an mein erstes Interview, tatsächlich war 17, mit den Beastie Boys. Und ich bin halt ein Hip-Hop-Fan, seit ich ganz klein bin, wurde von meinem Bruder auch so erzogen. Mein Bruder ist 4 Jahre älter. Er war 14, ich war 9. Und er hat mir damals schon Tapes aufgenommen mit den besten Hip-Hop-Tracks. Also, musst du dir vorstellen, ich war 9.
Ja.
Und komme halt mit einer Public Enemy-Bomberjacke in die Schule. So, also, ich war Hip-Hop wirklich, ist ganz tief in mir drin, schon seit ja, über 20 Jahren und 30 Jahren. Scheiße. Und. Ja, und dann bekam ich eben die Möglichkeit, die Beastie Boys zu interviewen und ich hatte das noch nie gemacht vorher. Also ich hatte nie ein Interview geführt, aber ich war eben Fan. Und dann bin ich dahin nach Frankfurt in Frankfurter Hof, also eines der 5-Sterne-Hotels. Und wie das halt dann so ist, dann hast du ein Roundtable mit 3, 4 anderen Journalisten und alle viel, viel älter, doppelt so alt wie ich und ganz seriös von seriösen Medien und ich. Ja, und du siehst natürlich die Profis, wie sie das machen. Und ich packe erstmal meine Schallplatten aus und zeige sie so den Jungs und in der Hoffnung, dass sie sie mir unterschreiben später als Fan. Und die anderen Journalisten so, oh Gott, der peinlich, das macht man ja überhaupt nicht und so.
Fanboy.
Und die halt ganz seriös. Und ich habe am Anfang dann so gesagt, ich habe dann war voll aufgeregt, ich habe mir dann auch einen Finger geschnitten, also ganz eigenartig. Ich bin dann mit Adam ins Bad, der hat mir dann ein Pflaster draufgeklebt und so, also total süß, weil sie natürlich gemerkt haben, ich bin Rookie, keine Ahnung. Und dann war ich einfach ehrlich. Ich habe dann so gesagt, Leute, passt auf, es ist mein erstes Interview, ich habe das noch nie gemacht, also vor allem. Wenn ich was falsch mache, müsst ihr mir das sagen. Und das fanden die, glaube ich, ganz geil, dass sie gemerkt haben, da ist einer, der ist Fan, der ist hier aus anderen Gründen vielleicht als die anderen. Der interessiert sich wirklich für uns, der hat seine Schallplatten dabei. Den behandeln wir jetzt mal ein bisschen besser, vielleicht, als den normalen Journalisten, der nur seine Fragen stellt. Und ich war halt total unbedarft, ja, bin da reingegangen und habe so die Fragen gestellt, die mir eben einfielen als Fan. Und ich habe dann gemerkt, dass die anderen Journalisten, die auch ihr Mikrofon da stehen hatten, dass die immer ruhiger wurden und quasi nur noch aufgenommen haben und die Jungs sich dann mit mir unterhalten haben. Und als ich dann so ein bisschen gecheckt habe später, welche Fragen dann die Kollegen später auch verwendet haben für ihre Interviews, waren das ganz viele meiner Fragen. Und das war für mich auch so ein Zeichen, dass du nicht immer ein Profi sein musst,
Ja.
um etwas anzufangen. Weil jeder Profi war irgendwann Amateur.
Ja.
Ja, jeder Superstar hat irgendwann diesen ersten Schritt gemacht. So, Michael Jordan war nicht schon immer Michael Jordan, sondern der war auch einmal derjenige, der zum ersten Mal den Ball geworfen hat. Und so ist das mit allem. Du musst, bei Köchen zum Beispiel, ist das ganz oft, ich kenne viele Sterneköche, und wenn man so überlegt, also nicht viele, aber einige, wenn man so überlegt, dass viele von denen Quereinsteiger sind, ja, dass die sich überlegt haben, wie kann man eine Tomatensuppe auch noch anders kochen als die Standard-Tomatensuppe, die man beigebracht bekommt, wenn man eben diese Ausbildung durchläuft. Ja. So, und so hast du ganz viele Leute, die einfach was machen, weil sie Bock drauf haben, weil sie so viel Herzblut da reinstecken, dass sie immer besser sein werden als die, die das machen des Geldes wegen.
Und vor allem Regeln können ja auch deine Sichtweise total verändern. Also Es gibt zwar diesen Satz, gerade in der Fotografie, man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. Aber ich habe gemerkt, dass umso mehr Regeln ich immer eingetrichtert bekommen habe, umso unfreier habe ich gedacht, also ich war nicht mehr naiv genug. Ja. Diese Naivität ist ja manchmal das, wo danach dann jemand fragt, wie bist du denn darauf gekommen? Und du denkst dir nur so, ich habe einfach gemacht. Und ich hatte nicht diese ganzen Regeln im Kopf, wie ich was zu machen habe. Ja. Und dann könnte das sogar ein Markenzeichen werden. Ne?
Absolut. Ich meine, du musst natürlich dein Handwerk beherrschen, das ist schon klar. Du musst, als wenn du Fotograf bist, du musst verstehen, welche Blende ich einsetze, wenn der Sonnenuntergang kommt und so. Mhm. Aber du musst eben auch wissen, dass man manchmal, oder du musst eben auch wissen, dass du das nicht immer so verwenden musst. Mhm. Vielleicht ist es besser, sie manchmal wegzulassen, um was Neues zu erschaffen.
Eigenes Stilmittel kann man dann dadurch entwickeln,
und ich meine, bei meinen Büchern, ich war in der Schule immer mein Vater würde sagen, ein Sorgenkind. Mhm. Ja, also ich bin immer gerade so durch. Mhm. Ich war nie richtig gut. Ich bin immer gerade so, immer so 2 Fünfen und immer so geguckt. Einmal musste ich die Schule wechseln, um nicht sitzen zu bleiben. Steht auch auf dem unserem Zettel. weil Schule war immer eine Belastung für mich. Es war nie so im Flow. Das kam immer erst später. Es ist wahnsinnig interessant, dass Dinge, die mich heute interessieren, hätten die mich damals schon interessiert, hätte ich null Probleme mit der Schule gehabt. Also ganz offensichtlich muss das nicht nur an mir gelegen haben, sondern eben auch an dem System, vielleicht auch an den Lehrern, die das mir nicht so gezeigt haben, mich nicht so motivieren konnten. Das kam eben alles erst später. Und einfach ausprobieren.
Hinzu kommt ja auch, dass man in der Schule, gerade in Deutschland, eher gesagt bekommt, was man nicht gut kann, und darin muss man besser werden, statt einfach bestärkt zu werden in dem, was man gut kann. Ne? Also das, so ging es mir zumindest immer. Ich war auch kein guter Schüler, und das zieht sich ja auch ein bisschen wie ein roter Faden bei ganz vielen Künstlern und so weiter. Die sagen alle, Schule war eine etwas kritische Zeit. Ne? Ja. Aber wusstest du nach der Schule direkt, was du machen möchtest?
Ja, aber ich konnte das nie so in Worte fassen. Also ich wusste etwas mit Musik. So, jetzt sag mal deinen Eltern, die halt fragen, das Abitur steht an, ja, und jeder will wissen, was machst du dann? Und dann sagst du, ja, irgendwas mit Musik, aber ich kann es dir nicht genau erklären. Ich hatte eine riesen Schallplattensammlung damals schon, 2 Plattenspieler, ich war DJ und sag mal deinem Vater, ja, Musik, ich will irgendwie DJ werden oder beim Radio arbeiten, über Musik sprechen. Das ist dann natürlich für einen Vater, der aus einer ganz anderen Generation kommt, ein ganz anderes Lebensumfeld hat, ja. Das ist wie, als ob du sagst, ich will zum Mars fliegen. Mhm. So, ja, gibt es da einen Beruf überhaupt?
Ja.
Was mit Musik irgendwie? Und dann habe ich aber einen sehr, sehr coolen Vater, der gesagt hat, okay, probier einfach alles aus. Aber solange du es nicht weißt, guck doch mal, dass du noch parallel irgendwie was machst, was dich weiterbringt. Mhm. Und dann hat er mir vorgeschlagen, mach doch so eine Ausbildung als Dolmetscher. So halbtags, ich bezahle dir auch. Es war gar nicht so billig, es waren, glaube ich, so 600 Euro im Monat. Mhm. Muss man auch erstmal haben, über 2 Jahre. Und ich habe das dann auch wirklich gemacht. Ich habe dann morgens, bin ich dann zur Schule gegangen nochmal, habe diese Dolmetscherausbildung gemacht. Und nachmittags bin ich nach Friedberg gefahren, so ein Vorort von Frankfurt, und habe da im Plattenladen gearbeitet. Habe da Techno-Platten und Hip-Hop-Platten und so verkauft. Und das habe ich lange gemacht. Ich habe bestimmt 2 Jahre, genau, die Ausbildung auch fertig gemacht. Aber weil ich zu faul war, diesen, man musste so einen komischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so einen Schreibkurs machen.
Dass du schnell tippen kannst.
So einen Tippkurs, ja, so einen 10-Finger-Schreibkurs. Ja. Da habe ich so gedacht, ey, Alter, kein Bock.
Ja.
Und deswegen habe ich mein Zeugnis nie bekommen, weil ich diesen Kurs nie gemacht habe. Aber So viel zum Thema alles durchziehen bis zum Ende. Da ich aber wusste, ich werde niemals in meinem Leben als Dolmetscher arbeiten und ich nutze das nur, um meine Englischkenntnisse zu verbessern, so meine Sprachkenntnisse zu verbessern, mache ich das auch, um meinen Vater so ein bisschen zu beruhigen. Und dann bin ich nach London. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss hier weg. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen möchte nach den 2 Jahren. Dann habe ich freitags die Entscheidung getroffen, ich will nach London. Eigentlich wollte ich nach New York, aber New York war zu weit und zu teuer. Ich wollte eben in eine Musikmetropole. Und London war dann nicht so weit weg. Und dann Freitag die Entscheidung getroffen, nach London. Nee, sonntags die Entscheidung getroffen, nach London zu gehen. Und am Freitag war ich da. Und war dann auch 1,5 Jahre in London. Und habe da im Plattenladen gearbeitet, auch bei Tower Records, direkt am Piccadilly Circus. Und ohne Plan. Ich bin hin und habe gesagt, okay, erste Woche nutze ich dazu, um mir eine Wohnung zu suchen. Also Wohnung heißt in London, wenn du kein Geld hast,
Kleines Zimmer.
eine Absteige irgendwo in einem Ghetto. War auch eine krasse Gegend, Turnpike Lane, so mit wilden Schießereien, permanent, also richtig, richtig krass. Aber wenn du halt jung bist und Bock hast, was zu erleben, genau das Richtige. Und so, Schritt 1, in einer Woche die Wohnung zu finden, habe ich geschafft, gerade so. Ich habe da noch dreimal gewechselt, aber auf jeden Fall habe ich es geschafft, da zu bleiben in London. Dann zweiter Schritt, Bewerbung schreiben und die abgeben in Plattenläden. Ich bin in jeden Plattenladen gelaufen, den ich finden konnte, und habe gesagt, hier bin ich. Bin Lars aus Deutschland, ich habe Bock, was zu machen, bin Musikfan, ich bleibe auch hier. Wenn ihr einen Job für mich habt, sagt Bescheid, ich mache alles. Ich will einfach in dieser Umgebung sein, weil ich eben auch so die Londoner, generell die Musik aus England geil finde. Ja, so schon immer die Drum-Bass-Szene und Breakbeat-Szene von früher aus den 90ern und dann später mit Grime und
Aber
so.
das bedeutet, du warst schon immer so ein offener Mensch, oder gab es
Total.
auch mal so eine Phase, wo du vielleicht irgendwie in dich gekehrt und eher nicht so selbstbewusst warst? Oder war das
Naja,
schon
das
immer so?
Selbstbewusstsein kommt mit dem Weg.
Ja.
Also mit jeder Erfahrung, die du machst, steigt dein Selbstbewusstsein, weil du merkst, dass sobald du deine Angst überwindest zu scheitern, passiert immer was Magisches. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland wäre oder gewesen wäre und gesagt hätte, okay, du kannst jetzt nicht nach London gehen mit 2 Koffern, ohne zu wissen, was da passiert.
Das würden aber ganz viele
Ich
machen.
weiß,
Ja.
deswegen passiert bei denen noch nichts.
Ja.
So. Das ist einfach so. Und wenn du aber sagst, okay, was ist denn dieses Leben eigentlich? Man will doch Spaß haben, was erleben, Abenteuer erleben. Und ich möchte irgendwann, wenn ich 80 bin, 90 bin und auf mein Leben zurückblicke, will ich einfach nicht das Gefühl haben, was verpasst zu haben. Und ich glaube, das ist das schlimmste Gefühl überhaupt, wenn du das Gefühl hast, später mal, wo du eben nichts mehr ändern kannst, zu sagen, ich habe nicht mein Leben gelebt. Ich habe das Leben anderer gelebt. Ich habe Sachen getan, um meinen Eltern zu gefallen, um der Gesellschaft irgendwie zu gefallen, meinem Umfeld zu gefallen, um vielleicht anderen Menschen nicht weh zu tun. Ich habe Entscheidungen für andere getroffen, aber immer gegen mich. So, und wenn du begreifst, dass dir in Wahrheit nichts passieren kann, was ist denn das Schlimmste, was mir hätte passieren können? Das Schlimmste wäre, ich hätte nichts bekommen und hätte zurückfliegen müssen. Ist das so schlimm?
Nein, du bist immer noch da.
Absolut. So, und wie gesagt, ich bin in jeden Plattenladen gelaufen und habe gesagt, hier bin ich. Deswegen sage ich heute auch immer, zeig der Welt, dass es dich gibt. So, und es wird immer was passieren. Und dann irgendwann saß ich in meiner Wohnung und bekomme einen Anruf von Tower Records und die haben halt gesagt, ja, komm morgen vorbei, Vorstellungsgespräch.
Boah, was
so.
geht da in einem vor?
Dann war ich dann da und das war wirklich ein ganz tolles Kompliment von dem Typen, der mich eingestellt hat. Der hat nicht gemerkt, dass ich Deutscher bin. Der hat gedacht, ich bin Ire wegen meinen roten Haaren. Ja, damals hatte ich noch ein paar mehr hier oben auf dem Kopf, ja, aber hier sieht man es noch ein bisschen so. Ich bin ein Redhead und das fand er auch ganz cool und ganz amüsant. Und dann habe ich eben dann im Soul and Dance Department gearbeitet mit 15 Leuten aus 15 Nationalitäten oder aus 15 Ländern. Die Sugar Babes waren regelmäßig da, haben Platten gekauft. Goldie war da, hat Platten gekauft. Alle Londoner DJs, die ich halt damals auch bewundert habe, so Paul Oakenfold und so, die kamen halt alle da vorbei. Und das war halt genau das, was ich wollte, in diesem Kosmos zu sein, wo du einfach dich umgibst mit Menschen, die genauso sind wie du. Ich habe überhaupt kein Geld verdient. Ich war broke as hell. Ich habe da 5 Pfund in der Stunde verdient, was ungefähr nichts ist in London. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen nur gearbeitet, um meine Travel Card zu bezahlen, also mein U-Bahn-Ticket.
Ja.
Ich habe 1000 Mark damals, also 500 Euro für mein Loch irgendwie bezahlt an Miete, was wirklich, wo hier kein Mensch wohnen würde. Das war so ein 10 Quadratmeter, der Teppich aus den 70ern und auch nie gereinigt, ja, so. Aber es war mir einfach egal, weil das Leben war geil. Und ich habe so gedacht, alles, was hier passiert, ich war auf jeder Party, ich habe wirklich alles gemacht, was man eben so macht, wenn man das Gefühl hat, so ein Rock'n'Roll-Leben zu führen. Also so wirklich alles.
Und aber die Stimmen von außen, also diese gerade diese vernünftigen Stimmen, die jetzt sagen würden, wie, du verdienst 5 Pfund da. Gab es da so Momente, wo Leute von außen gesagt haben, was machst du da? Oder du dir selber diese Frage gestellt hast?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte zum Glück einfach einen super geilen Dad,
ja,
der eben gesagt hat, und das ist eben interessant, mein Vater ist Lehrer, also gewesen, im Ruhestand jetzt. Und er hat immer zu mir gesagt, guck mal, ich habe so viele Einserschüler gehabt in meinem Leben, wenn ich aber so diese klassischen Lehrerlieblinge, ja, die einfach immer eine Eins haben, immer pünktlich sind, immer brav, genau das machen, was von ihnen erwartet wird. So, und dann gehst du auf Klassenfahrt und du sagst deinen Schülern, ihr habt jetzt 5 Stunden Zeit, in der Stadt einfach das zu machen, was ihr möchtet, macht, was ihr wollt. Und dann sitzen dann diese Einserschüler, nicht alle, aber ein paar, auf der Bank und wissen nichts mit sich anzufangen. Ja, weil sie auf einmal selbst entscheiden müssen. So, und dann hat er immer zu mir gesagt, das Wichtigste im Leben lernst du nicht in der Schule, das lernst du durchs persönliche Erleben. Du lernst auch eine Sprache nicht in der Schule, du lernst es, wenn du in dem Land bist,
absolut,
Fernsehen guckst. Ja, da macht es wirklich mal Sinn, ja, Fernsehen zu gucken, ja, Radio zu hören, dich mit den Leuten zu unterhalten. Und wenn du 1000 Mal was falsch machst, das ist ganz egal, weil du wirst mit jedem Tag besser.
Ja.
Und so, und deswegen hatte ich auch durch ihn so die Unterstützung, hat mir zwar kein Geld gegeben, aber er hat gesagt, wann immer was passiert, bin ich natürlich für dich da und hole dich dann da raus, ja, wenn irgendwas passiert. Ja. Aber mach mal dein Ding.
Ja, weil ich sage das deswegen, also eigentlich soll man ja nichts bereuen, aber ich bereue schon, dass ich in gewissen Lebensphasen zu sehr vernünftig gedacht habe, zu sehr auf diese Stimmen, sage ich mal, gehört habe. Und im Nachhinein war das Intuitive, so bescheuert es von außen auch ausgesehen hat am Anfang, ja, hat sich das im Nachhinein immer so zu was Positivem entwickelt. Und danach hat nämlich jeder gefragt, hey, wie hast du denn das gemacht? Und in deinem Fall war das, ja, ich habe da halt gearbeitet, war mittendrin in dieser Szene. Und wahrscheinlich hat sich ja auch daraus dann wieder weiter etwas entwickelt, oder?
Absolut. Ich habe, bevor ich nach London gefahren bin, habe ich 3 Bewerbungen geschrieben. Das waren auch die letzten Bewerbungen, die ich überhaupt geschrieben habe.
Hast du auch in den Lebenslauf des Scheiterns reingeschrieben, ja, genau, ne?
Ich habe mich beworben, weil ich eben zum Radio wollte. Ich war früher noch so jemand, ich komme aus Frankfurt und wir hatten damals die Club Night. Das war jeden Samstag von 9 bis um 12, haben da DJs live aufgelegt. Und es waren immer DJs, entweder aus dem Techno-Bereich, House-Bereich, Trance-Bereich oder im Hip-Hop-Bereich. Und damals war ich ein Riesenfan von DJ Duck, ja, so eine Trance-Legende aus den 90ern auch. Und du saßt, also ich jedenfalls saß, aber eben ganz viele andere auch, das war noch vor dem Internet. Ja, vor der Zeit, wo du alles quasi vor YouTube und so. Du saßt vor dem Kassettenrekorder, vor dem Radio und hast dein Tape eingelegt und hast auf 21.03 Uhr gewartet, weil von 21 Uhr bis 21.03 Uhr liefen noch Nachrichten. Und dann kam schon so dieser Opener, HR3 Club Night. Und dann hast du darauf gehofft, dass dein DJ kommt. Ja? Und dann hast du dann auf Aufnahme gedrückt. Und ich saß dann da in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und das war für mich wie so ein Tor zu einer anderen Welt. Einfach so unfassbar geil. Oder wenn dann Sven Feth aufgelegt hat oder mal Karl Cox und so. Das war einfach für mich mega geil. Das war so anders und so eine Magie hat diese Musik für mich. Ich wollte da irgendwie Teil von sein. Und und dann bist du dann am nächsten Tag mit einer Liste in den Plattenladen gegangen oder 2 Tage später und hast geguckt, ob du irgendeine Platte von der Setlist findest und so. Also du musstest noch aktiv etwas dafür tun, um dabei zu sein. Und was war deine Frage nochmal?
Meine Frage war, ich mache einfach den Übergang zum Lebenslauf des Scheiterns, weil wir ihn ja gerade hatten. Weil,
Ach so, mit der Bewerbung, genau.
Ja, stimmt.
Und das heißt, ich war schon immer ein Radiofan und ist auch heute noch eines meiner Lieblingsmedien. Und ich habe eine Bewerbung geschrieben an den Bayerischen Rundfunk, an den Hessischen Rundfunk und an den WDR. Vom WDR kam sofort eine Absage. Der Bayerische Rundfunk hat sich überhaupt nie gemeldet und der Hessische Rundfunk erstmal auch nicht. Dann bin ich nach London und dann so ein Jahr später rufe ich meinen Vater an und sage, hier Sohn, ich habe hier einen Brief für dich vom Hessischen Rundfunk, soll ich den mal aufmachen? Und ich saß halt in meiner Bude in London, ja, mach mal auf. Ja, macht auf und dann, ja, sehr geehrter Herr Ament, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen das Praktikum. Und dann bin ich dann tatsächlich ein paar Wochen später zurück nach Deutschland und habe dann mein Praktikum bekommen beim Jugendradio des Hessischen Rundfunks und was 4 Wochen gehen sollte und aus den 4 Wochen sind dann 5 Jahre geworden.
Aber war das dann auch der Job, den du hier schreibst, der dir dann gekündigt worden ist?
Ganz genau, ja. Also das war wirklich, diese 5 Jahre waren die wirklich beste Zeit.
Ja.
Also das war noch so eine Zeit vor dem Formatradio.
Ja.
Und wir waren alle noch so Freaks, ja, wirklich Musik-Nerds, die das nur aus der Leidenschaft gemacht haben und es gab keinen anderen Grund. Wir waren da stundenlang, selbst wenn wir nicht eingetragen waren zum Redaktionsdienst, waren wir trotzdem da.
Mhm.
Das war so ein kleines Team und alles war noch so ein bisschen learning by doing, noch nicht so professionell, so Formatradio, sondern wirklich,
wir hatten Freestyle ein bisschen.
Freestyle und das war halt einfach so, Jungs, die genauso getickt haben, haben sich dort getroffen und haben so ihr Ding gemacht. Und wir hatten sonntags eine Sendung, die hieß Unfrisiert, 3 Stunden und ich war in so einem kleinen Team mit drin und wir konnten unsere eigene Musik auswählen. Ich habe da meine Lieblingsplatten gespielt und darüber gesprochen. Ich meine, wie geil ist das denn? Mhm. Ich konnte jeden Star treffen, den ich wollte. Wenn ich wusste, Beyoncé ist da, Plattenfirma angerufen, ich würde sie gerne interviewen, alles klar, komm vorbei. Ich meine, ja, ich versuche das heute mal zu machen.
Ja.
Da habe ich so viele interessante Menschen kennengelernt. Beanie Man, Puff Daddy, die Beastie Boys, vorher schon.
Aber da muss ich dich mal kurz fragen und einhaken, wie hast du das eigentlich mit 17 hinbekommen? Wie kam es da denn? Das schwirrt mir jetzt die ganze Zeit schon im Kopf so.
Das lief über meinen Bruder,
aha,
der damals schon Musikredakteur in München war. Und,
es liegt in der Familie.
Genau. Also er war nicht Musikredakteur, aber er war Journalist und hat sich viel mit Popkultur auch beschäftigt. Und er hatte was verpeilt in seinem Kalender. Er hatte nämlich ein Interview mit Will Smith in Miami.
Kann passieren.
Das war zu der Zeit, als sein Hit Welcome to Miami
cool,
rauskam.
Oh mein Gott.
Er ist nach Miami geflogen und hatte aber verpeilt, dass er irgendwie die Beastie Boys auch in Frankfurt interviewen sollte. Das war aber der gleiche Tag.
Und
das konnte er so schnell nicht mehr irgendwie umorganisieren. Und dann hat er mich gefragt, Bruder, so, jetzt musst du für mich einspringen. Und ich so, keine Ahnung, okay.
Aber musste er das nicht vor irgendeiner Redaktion auch verantworten?
Ja, klar. Aber ich meine, wenn ich es verkackt hätte, dann hätte er es nicht benutzen können. Aber es wurde ja gut.
Richtig abgefahrene Geschichte eigentlich.
Ja, also durch Zufall eigentlich.
Ja,
und, aber er hat mir damals eben auch schon so vertraut, dass er gesagt hat, okay, ich glaube da an meinen kleinen Bruder und ich übergebe ihm diese wirklich auch verantwortungsvolle Aufgabe.
Ja.
Und deswegen bin ich heute, Bro, danke.
Geil. Aber dennoch wurde dein Traumjob gekündigt im Radio und du schreibst hier in Klammer im Lebenslauf des Scheiterns, danke.
Ja, weil du musst dir überlegen, das war wirklich ein Traumjob von mir. Ich konnte etwas tun, was ich ohnehin getan hätte, auch wenn ich dafür nicht bezahlt worden wäre.
Mhm.
Ich habe die Musik ausgesucht fürs Radio, ich habe die Moderatoren gebrieft, wenn sie Interviews geführt haben mit Stars. Ich war jeden Montag live zu hören, indem ich einfach die neue Musik vorgestellt habe und so. Ich war permanent quasi damit beschäftigt, Dinge zu tun, die ich geliebt habe. Und du hast noch Geld dafür bekommen.
Ja.
Du bist auf Konzerte gegangen, du hast Stars treffen können. Ich meine, als jemand, der nach dem Abi gesagt hat, ich will was mit Musik machen und ich will zum Radio, ja, also ich habe meinen Traum gelebt.
Aber ist es dann nicht umso schlimmer, dass ihr gekündigt wurde?
Naja, und dann gibt es natürlich immer so gewisse Energien.
Ja.
Ja, wenn du eine gewisse Zeit irgendwo bist, dann veränderst du dich auch so ein bisschen. Und mir wurde damals gekündigt, es gab Umstrukturierungen und so. Und ich war auch mit vielen Dingen nicht einverstanden und habe dann auch rebelliert dagegen. Also ich war schon auch so jemand, der immer seinen Mund aufgemacht hat, wenn ihm was nicht gepasst hat.
Mhm.
Und das ist natürlich so politisch gesehen idiotisch, ja, also gegen deinen Chef zu rebellieren öffentlich, ja, im Redaktionsteam, das ist so Selbstmord einfach.
Ja.
Und es war eigentlich klar, also aus der heutigen Sicht muss ich sagen, sie konnten gar nicht anders, als mich zu feuern. Beziehungsweise sie mussten mich gar nicht feuern, weil ich immer nur frei angestellt war, sie mussten nur meinen Vertrag, oder ich hatte ja keinen, aber sie mussten mich nicht weiter einteilen und schon war ich raus.
Ja.
Das ist ja wie gefeuert sein, wenn du vorher jeden Tag da warst, 5 Jahre.
Ja.
Und so, aber damals habe ich es natürlich ganz anders gesehen, weil es sind ja immer die anderen schuld, wie das halt immer so ist. Und da war ich wirklich in einem Loch, also weil ich gedacht habe, fuck, mir wird gerade der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich musste wieder ganz von vorne anfangen. Dann bin ich nach Berlin gegangen, hatte hier so Nebenjobs und habe für MTV Moderationen geschrieben und so. Aber es war immer so ein bisschen nur und es hat gerade so gereicht für die Miete. Wenn du dann aber nicht aufgibst, wenn du dann aber weitermachst und nicht irgendwie zurückgehst und sagst, jetzt gehe ich auf Nummer sicher und gehe wieder den Weg des Geldes, sondern wenn du dann dabei bleibst, weil das sind so diese Phasen, wo du getestet wirst.
Ja.
Wie sehr willst du es wirklich?
Ja.
Die ersten 5 Jahre liefen ganz cool. Jetzt ist was passiert und du musst dir überlegen, was kann ich jetzt tun, um den nächsten Schritt zu machen. Oder du sagst, okay, jetzt bin ich schon 25, aber schon, ja.
Aber das denkt man tatsächlich.
Du denkst, du vergleichst dich dann ja auch mit anderen.
Genau.
Dann bekommt der das erste Kind, der bekommt schon die erste Beförderung, der geht ins Ausland und wird irgendwie, keine Ahnung, Filialleiter von Siemens oder
und
so.
Und hat eben das sichere Geld jeden Monat.
Das sichere Geld jeden Monat.
Ja.
Und du fragst dich dann, okay, willst du das auch? Machst was, was dir vielleicht nicht so viel Spaß macht? Oder du sagst, jetzt erst recht. Okay, ich lasse mich doch davon jetzt nicht beeindrucken. Und dann habe ich eben weitergemacht, so irgendwie vom kleinen Job zum nächsten gehangelt und dann treffe ich halt diesen Popstar, der halt sagt, oder Rapstar, der halt sagt, ja, du bist ganz cool, du verstehst, was ich möchte, hast du nicht Bock, mein Buch zu schreiben?
Ja.
So, und dann ist halt das Bushido-Buch entstanden und aus diesem Bushido-Buch eben jetzt mittlerweile 8 oder 9 weitere Bücher.
Ja.
Und deswegen sage ich danke, weil hätten die Jungs und Mädels damals mich nicht rausgeschmissen, wäre ich vielleicht immer noch da. Weil es ist wahnsinnig schwierig, aus der Komfortzone rauszutreten,
ja,
und zu sagen, aus eigenen Stücken, ich gehe wieder in die Ungewissheit und lasse so all die Annehmlichkeiten hinter mir.
Und dennoch wurde das Bushido-Buch erstmal von vielen Verlagen,
ja, von allen,
abgelehnt.
Ja, es war ja so, ich war ja nicht nur sein Co-Autor, sondern ich war ja ursprünglich sein PR-Berater oder sein Pressesprecher.
Mhm.
So, und also nicht nur für ihn, aber eben auch für Erst Guter Junge, für alle Acts auf dem Label. Und als er mich gefragt hat, hast du Bock, das zu machen, und ich das auch gemacht habe, dann war ich mit ihm auf Tour und habe ganz viel erlebt, was man dann in dem Buch ja auch lesen kann. Und wir haben dann abends nach der Tour im Bus oben gesessen und haben eben die Interviews geführt. Und als das Buch dann fertig war, hatten wir ein Manuskript von einigen 100 Seiten und dann haben wir erst angefangen, Verlag dafür zu suchen. Und da kamen eben dann ganz viele Absagen.
Hat dich das verärgert, verwundert? Was macht das denn mit einem?
Mich hat es verwundert, weil er ja damals schon auf Platz 1 der Musikcharts war und große Deals.
Und auch polarisiert, ne?
Ja,
das ist
genau.
Ja auch nochmal so ein Ding.
Das war für mich auch so ein Zeichen, dass eben bei den Verlagen, heute ist das ein bisschen anders, aber damals, dass da halt Leute sitzen, die wirklich auch in ihrer eigenen Welt leben und gar nicht so checken, was so außerhalb der Literaturlandschaft so passiert.
Mhm.
Ja, es ist vielleicht heute ähnlich, wenn du, ich weiß nicht, wer ist heute der angesagteste Rapper in Deutschland? Also ich bin mir sicher, wenn du nimm mir Haftbefehl zum Beispiel, ja, wenn du mit Haftbefehl, gehst du in einen Verlag und sag, ich mache ein Buch mit Haftbefehl, dann wissen die überhaupt nicht, wovon du sprichst.
Ja.
So. Oder, ich weiß ja nicht, wen, du bist ja der Experte.
Ach, gar nicht mal so. Also ich feiere momentan Bowser, aber der hat eine tolle Lebensgeschichte. Das wär tatsächlich ein Film oder ein Buch wert, aber keiner würde den wahrscheinlich jetzt kennen. So.
Und da musst du erstmal ganz viel erklären und ja, und dann kam halt so ein Verlag, ein kleinerer Verlag, der das aber erkannt hat und gemerkt hat, das ist cool, wir machen das. So, und dann, ein halbes Jahr später kam das Buch raus.
Und danach auch ein Film.
Und dann der Film und so. Ja. Und deswegen sage ich halt, du lass dich von Rückschlägen, das ist das Klischee, ja, von Rückschlägen, von Niederlagen, von Absagen nicht beeindrucken. Weil es hat nichts zu bedeuten. Mhm. Nichts. Mhm. Ja, weil jeder, also du kannst mir jeden Namen nennen, der heute für etwas Besonderes steht. Niemand von diesen Menschen hat was gemacht und war sofort erfolgreich. So, ich meine, zu den Beatles, als die Beatles ihr erstes Demo abgegeben haben, ja, mussten sie sich anhören, Gitarrenmusik ist vorbei. Sorry, wir brauchen euch nicht. Ja. Ja? Selbst Steve Jobs ist mal aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen worden wegen Erfolglosigkeit.
Ja.
Die Beispiele sind endlos. Ja. Sylvester Stallone, Absage, ja, für seinen Rocky-Film. Es gab eine Frau, die hat eine Idee zu einem Drehbuch gehabt. Die wurde von allen Hollywood-Studios noch nicht mal angehört. Ja, dann hat sie es selbst gemacht, in einer kleinen Produktionsfirma, die eigentlich was ganz anderes gemacht hat, nämlich so Videokassetten irgendwie. Und ja, der Film ist dann Dirty Dancing.
Ja, das war ein Low-Budget-Projekt. Low-Budget-Projekt,
ja, genau. Ja. Aber diese Beispiele hast du halt überall.
Vor kurzem auch erst La La Land. Da habe ich ein Interview mit dem Regisseur gesehen, weil ich vor kurzem auch in L.A. war. Und da waren gerade die Oscars und die haben ja abgeräumt. Und der Regisseur hat gesagt, ey, wenn ihr wüsstet, wie lange ich für diesen Film kämpfen musste. Ne?
Das geht halt allen so. Ja. Man sieht es halt nicht. Was man halt sieht, ist der Typ oder die Frau, die vor der Kamera sitzt irgendwann und seinen Nummer 1 Bestseller vorstellt oder seinen Nummer 1 Blockbuster und sagt, ich habe gerade einen Oscar gewonnen, wie geil. Was ihr aber nicht seht, sind die 10 Jahre, die ich dafür gekämpft habe.
Und es lässt sich auch leichter über diese schwierigen Zeiten reden, wenn man es dann geschafft hat. Und wenn man gerade in diesem Loch ist, finde ich, das ist so das Schwierige, wo ich immer nicht weiß, wie erklärt man das jemandem, denen es gerade nicht gut geht. Ja, dass irgendwann diese Phase kommt.
Das ist meine Mission, genau das. Ja. Ja, weil ich halt weiß, wie es sich anfühlt. Und weil jeder, den du bewunderst, weiß, wie es sich anfühlt. Wenn du jetzt aufgibst, dann bist du immer gescheitert.
Ja.
Ja, du kannst aber niemals scheitern, wenn du nicht aufgibst. Das ist eine ganz einfache mathematische Gleichung. Und was heißt denn scheitern? Scheitern ist nichts anderes. Hier, nimm Thomas Edison, ja, der Homeboy, der die Glühbirne erfunden hat. So, der hat eine super Geschichte erzählt, weil es so schön bildlich ist. Er hat gesagt, ich habe 1000 Versuche gebraucht, um zu verstehen, wie es nicht funktioniert. Ich saß 1000 Mal in meiner kleinen Werkstatt und habe einen Weg gefunden, den ich ausschließen konnte.
Genau.
Du kannst es jetzt als Scheitern bezeichnen, weil er wieder einen Weg gefunden hat, wie es nicht klappt. Für ihn war das aber so, nee, noch eine Motivation mehr, es am nächsten Tag wieder zu probieren.
Die ganze Wissenschaft basiert eigentlich nur auf dieses Probieren und dann funktioniert es nicht. Also das ist ja die Ironie dabei, dass wenn wir wissenschaftlich denken, ist es komplett normal. Und wenn wir an unser Leben denken, dann machen wir da so ein Tabuthema draus und haben so unheimlich Angst, darüber zu sprechen. Gerade in Social-Media-Zeiten, das ist so das, was mich momentan beschäftigt, weil wir da immer nur das Positive nach außen tragen. Und,
aber das ändert sich auch.
Mhm.
Das ändert sich auch, weil die Leute merken, dass das so dieses permanent gefakte Leben, das geht den Menschen irgendwann auf den Geist.
Ja.
Und wenn du dann jemand bist, der sagt, ey Leute, passt auf, ganz ehrlich, mein Instagram-Leben hat nur bedingt was mit meinem echten Leben zu tun, was aber die Kids nicht checken. Ja? Ja. So eine 14-Jährige, die zu Hause sitzt und die Kardashians dieser Welt irgendwie anhimmelt und auch so sein will und aber es probiert, aber nicht schafft. Ja, und dann verzweifelt, weil sie das Gefühl hat, nichts wert zu sein.
Ja.
Da werden eh nochmal in 10 Jahren ganz krasse Probleme auf uns zukommen, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Nee, aber hast du vollkommen recht. Ich habe mich ja selber dabei auch erwischt, dass ich mich verglichen habe mit anderen Leuten.
Genau, ich hab mal mein großes Idol getroffen, Paulo Coelho. Und
der auch das Vorwort zu einem deiner Bücher geschrieben hat. Oh mein Gott.
Genau. Ja. Und das war auch so zu einer Zeit, wo ich selbst auch in einem kleinen Loch war. Und mich so gefragt habe, wohin mit dir? Wo, gehst du nach links, gehst du nach rechts? Was willst du mit deinem Leben machen? Und da kam mir so ein ganz schönes Bild. Dann habe ich ihn getroffen in Genf und so. Einer meiner Magic Moments im Leben. Und da hat er auch so gesagt, vergleiche deine erste Seite nicht mit meiner letzten.
Mhm.
Ja, also ich bin seit 30 Jahren Schriftsteller. Der Alchemist ist vor 35 Jahren erschienen oder vor 30 Jahren. du fängst gerade erst an. Mhm. Vergleich nicht meine Erfolge mit deinen Erfolgen, weil dann wirst du immer verlieren. Auch ich war irgendwann mal auf, ja, auch ich saß irgendwann mal vor einem leeren Blatt Papier. Was übrigens immer so ist, wenn du ein Buch anfängst, du fängst immer mit einer leeren Seite an. Und das ist wie bei allem, ja, vergleiche dich nicht mit Kim Kardashian. Auch sie war irgendwann mal nicht die, die sie heute ist. Auch, ich meine, auch Messi, auch Ronaldo, auch all diese Superstars, die waren nicht immer diese Superstars. Messi ist übrigens auch abgelehnt worden, ja, früher.
Seine Größe stand ihm sehr im Weg.
Genau, sie haben gesagt, du bist zu klein, das schaffst du nie.
Ja.
So, zu allen.
Du hast auch beim Lebenslauf des Scheiterns, habe ich immer die Frage, der schlimmste Rat, den ich je bekommen habe. Und da hat dir scheinbar jemand gesagt, versuche es erst gar nicht. Hm.
Naja, das ist halt quasi die innere Stimme.
Die das, was du selber hast.
Die ja immer zu dir spricht.
Ja.
Ja, das ist so diese innere Stimme, basierend von deinen negativen Glaubenssätzen, die dir immer einredet, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, die anderen sind besser, probier es erst gar nicht, hat keinen Sinn. Ja, oder was, du willst das schaffen? Guck dich doch mal an, wo du herkommst. Also niemals, never ever. Also probier es erst gar nicht. Wenn du es nicht probierst, wirst du es niemals erfahren, ob du es nicht doch hättest schaffen können. Und das sage ich halt immer so. Wenn aufgeben ist keine Option. Es ist keine Option.
Das ist dein Motto, ne?
Ja, ja, und wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein.
Das hast du ein bisschen auch durch Daniel gelernt. Daniel, oh Gott. Ganz wichtig. Der hat dir das eigentlich auf so eine ganz naive, einfache Art beigebracht, ne?
Ja, das ist so, wenn du, das klassische Beispiel, ja, du gehst durch die Stadt und siehst ein tolles Mädchen oder einen tollen Jungen, ist ja egal. Und du denkst dir, und sofort kommt die innere Stimme wieder, die zu dir sagt, probier's erst gar nicht, ja? Guck mal, wie toll die aussieht, was will die mit dir? Guck mal, die hat bestimmt einen Freund, so wie die aussieht, so, wow, so direkt aus der Vogue entsprungen, ja, geh einfach weiter, so. Probier es erst gar nicht. Und dann war ich mit Daniel unterwegs und wir waren auch so auf unserer Mission, Frauen anquatschen und Spaß haben und einfach eine geile Zeit haben. Und wie hast du eine geile Zeit, indem du Dinge machst, die du sonst nicht machst? Ja? Indem du Grenzen überwindest, indem du eben diesen einen Schritt machst, den du sonst vielleicht aus Mutlosigkeit oder auch aus Angst zu scheitern, aus Angst einen Korb zu kriegen, eben nicht machst. So, und dann ist er einfach mal, wir waren im Einkaufszentrum und wir laufen so und er so, ey, guck mal das Mädchen da, ist die hübsch? Und ich so, krass, war so 15, 16, also in seinem Alter damals und so wirklich ein schönes Mädchen und er so, weißt du was, da gehen wir jetzt mal hin. Also, nein, cool. Du bleibst hier, ich gehe dahin. Ich so, ja, das will ich mal sehen. Und er so, ja klar, gehe ich dahin, hallo, ich bin Daniel, was ist los mit dir? Ja. Und dann ist er hingegangen und hat mit ihr gesprochen und ich habe mir das so angeguckt und denke mir, hey, Respekt. Und dann kam er so zurück mit der Handynummer. Und dann habe ich so zu ihm gemeint, weißt du, was du gerade gemacht hast? Ist auch in dem Buch genauso beschrieben. Du hast gerade was gemacht, was 99% sich alle Erwachsenen niemals trauen würden. Und er so, ja, warum? Die ist doch nur jetzt da. Wenn ich jetzt vorbeigehe und nichts mache, dann ist die ja weg, dann sehe ich die ja nie wieder. Ich muss doch jetzt hingehen. Und ich so, ja, genau. Diese Buddha-Weisheit, die du gerade von dir gibst, wissen wir Erwachsene auch alle. Wir machen es aber nicht eben aus Angst, zu scheitern, zu versagen, nicht gut genug zu sein, ein Nein zu hören. Und in dem Rahmen hat er eben so gesagt, ja, aber wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer Nein.
So einfach und genial.
Genau. Und er ist halt einfach hingegangen und hat gesagt, hi, ich bin Daniel, wie heißt denn du? Mhm. Dieses kindlich Naive, ja? Ja, ich bin die Jenny. Ah, ist ja schön. Hast du heute noch Zeit?
Voll geil.
Ja. Nee, ich warte auf meine Mama, die ist da gerade drin im Schulladen. Und so, ah, okay, hast du morgen Zeit? Nee, morgen bin ich bei meinem Reitunterricht. Okay, also wenn du heute keine Zeit hast und morgen, dann hast du vielleicht übermorgen Zeit. Ja, übermorgen habe ich Zeit. Ah, ist ja toll, darf ich dich dann anrufen? Ja, darfst du, hier ist meine Nummer. Und wenn du das als Erwachsener machst, wo jetzt viele vielleicht sagen, oh, traue ich mich nie, niemals. Ich kann nicht einfach zu irgendwem hingehen. Ja, weil natürlich auch die Erwachsenen, die haben diese Schutzmauer, quatsch mich mal nicht an, ja, so. Aber wenn du es aber machst, genauso, ich garantiere dir, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal hörst du dieses Jahr und dann denkst du dir, krass, die hat mir gerade ihre Nummer gegeben, die, wow.
Und ja, man kann das natürlich übertragen auf sehr viele Situationen im Leben, aber was in dem Fall noch dazu kommt, ist, das habe ich vor kurzem gelesen von einem Podcaster, der von sich selber sagt, er sei nicht so attraktiv, aber er hatte mal eine wunderschöne Frau, die auch wirklich dann, später hat sich herausgestellt, Model war, gesehen und sie saß alleine auf einer Bank. Und er hätte sich am liebsten da hingesetzt, aber er hat sich natürlich nicht getraut, weil er sich dachte, guck mich an, guck die an. Genau. Und er hat sie zufällig dann am nächsten Tag, er war im Urlaub, glaube ich, er hat sie dann wieder gesehen.
Ich weiß, was kommt jetzt.
Hat sich hingesetzt und dann haben die natürlich geredet und es war alles toll und dann, die sind auch zusammengekommen. Und im Nachhinein hat sie ihm erzählt, so generell als Message an alle Männer quasi, wenn du dich da nicht hingesetzt hättest, dann hätte sich da ein Arschloch hingesetzt, ja, weil die, ich sag jetzt mal, die Intelligenten oder die, ne, ja, sich eher zurücknehmen, die setzen sich da nicht hin. Und deswegen erleben wir das auch ganz oft, im Boulevard, sagen wir mal, dass ganz viele hübsche Frauen dann an Arschlöcher geraten.
Absolut, weil die es eben machen.
Ja.
Ja, die quatschen die Mädels halt an.
Genau.
Und du läufst durch die Fußgängerzone und denkst dir, was will die mit dem?
Ja.
Ja, so, oder umgekehrt. Mhm. Und genau deswegen habe ich eben auch dieses Buch hier geschrieben, Der Verführungscode mit Michelle Vincent, der so ein Date-Doktor ist, wie aus dem Film mit Will Smith. Mhm. Weil wir mal so den Männern einfach Mut machen wollten und genau das geschrieben haben. Habt keine Angst davor, die schönsten Frauen der Welt sind auch einsam.
Ja, absolut.
Und die schönsten Frauen der Welt, die wissen nicht, dass sie, oder die gehen nicht durch die Welt nach dem Motto, ich bin die größte Schönheit, quatsch mich mal nicht an.
Die sind Im Gegenteil, sogar unsicher.
Die sind unsicher und hoffen und sagen, ey, ganz ehrlich, mich quatscht nie jemand an, weil alle Angst haben. Mhm. Und wenn mich mal einer anquatscht, dann sind das so komische Typen, ja.
Und dann denkt man nämlich auch, okay, mit mir stimmt halt irgendwas nicht, weil, ich würde mich nicht als hübscheste Frau der Welt bezeichnen, aber ich kenne das. Mich spricht nie jemand an, aber meine Freunde sagen, ja, wieso, dich muss doch ständig jemand anquatschen.
Ich, ich kann dir aber auch sagen, warum. Ja.
Jetzt pass auf, was du sagst.
Nein, weil die Männer Angst vor dir haben. Ja. Also du bist nämlich frech, du bist laut, du kommst sehr selbstbewusst rüber.
Bin ich aber gar nicht, das ist das Schlimme.
Das ist das, wie bei den Models, die nach außen super selbstbewusst wirken, aber innen drin alle, nicht alle, aber sehr, sehr viele, ich kenne sie auch das eine oder andere Model, extrem unsicher sind. Und wenn du dann hingehst und eben keine Angst vor dieser äußeren Schönheit hast und dann sagst, hey, hier bin ich, lass mal reden.
Ja, das wäre super.
Ja. Dann, ich garantiere dir, so 95 von 100 Fällen kriegst du ein super Gespräch. Vor allem, wenn du dich ehrlich interessierst.
Ja.
Wenn du sagst, erzähl mal was von dir, wie geht's dir denn? So. Und eben nicht über Make-up und über Cover-Stories und über dieses Model-Ding. Lass es mal alles weg.
Ja.
Sondern versuch mal ehrlich, dich für jemanden zu interessieren, ohne einen Gegenwert oder eine Gegenleistung zu bekommen, wenn du dich mit Menschen unterhältst, einfach weil du dich für sie interessierst. So. Und nicht um ein Ja zu hören, nicht um eine Telefonnummer zu bekommen, sondern wirklich, weil du dich interessierst.
Ja.
Weil du diesen Moment nutzt, um einem anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, dich kennenzulernen und umgekehrt. Es wird immer was Schönes passieren.
Mhm.
So. Und klar, wenn du halt ein Typ bist, der am Freitagabend mit seinen drei Buddies in eine Bar geht und auf der Stirn steht schon geschrieben, bin auf der Suche, dann wird nichts gehen.
Nein.
So, ja, weil du wirst dann auch gemieden werden, dass die Energie, die du ausstrahlst. Wenn du aber ausgehst mit diesem Mindset, ich will heute Spaß haben und ich möchte auf Menschen treffen, die mit mir Spaß haben und ich möchte nicht primär jemanden abschleppen, dann wird ironischerweise genau das passieren.
Deswegen, viele, die einen Partner haben, wundern sich immer, warum auf einmal alle...
Genau, weil sie eben nicht auf der Suche sind und weil sie relaxed sind, entspannt sind und weil sie eben keine Mädels dumm anquatschen, sondern weil sie signalisieren, mit mir kann man Spaß haben und das zieht automatisch die interessanten Leute an. Und genau das ist es. Hab Spaß. Es gibt der Dalai Lama ist mal gefragt worden, was ist der Sinn des Lebens? Ja, die große Frage. Und dann hat er gesagt, das kann man so nicht sagen, aber was ich für mich festgestellt habe, ist, der Sinn des Lebens muss sein, Spaß dabei zu haben, egal was du tust. Und wenn das so dein Lebensmotto ist, egal was ich tue, es muss mir dabei gut gehen, dann wirst du automatisch aufhören, Dinge zu tun, bei denen es dir nicht gut geht.
Ja.
Du wirst Menschen ausschließen aus deinem Leben, die dir kein gutes Gefühl geben. Du wirst dich von Menschen trennen, die dich nicht unterstützen. Du wirst dich von Menschen trennen, die dich nicht nach oben heben, sondern nach unten bringen. So, du wirst auf einmal dein Umfeld ändern. Du wirst vielleicht sogar deinen Job kündigen, weil du einfach keinen Bock mehr hast, jeden Abend mit Bauchschmerzen einzuschlafen. So, weil du musst das mal denken, wenn ich nichts ändere, wird sich niemals was ändern. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund unglücklich bin, wird genau so mein Leben aussehen. Also muss ich was ändern, sofort, radikal.
Aber das bedeutet auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was macht mir denn Spaß? Was macht mich denn glücklich? Was macht mich unglücklich? Da, damit setzen sich ja schon viele Leute gar nicht mehr auseinander. Ja. Die sind in ihrem Maschinenmodus drinnen, ne? Und merken aber schon intuitiv, ich glaube, Intuition ist etwas, was die Menschen irgendwie verlieren, so ein Bauchgefühl zu entwickeln.
Ja, ein Bauchgefühl auf sein, ja, es klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber auf sein Herz zu hören,
ja.
Tatsächlich. Herz ist immer der Gegenpart vom Verstand. Ja, Verstand und Herz, wie die beiden Engelchen, böse und,
ja,
und
gut. Aber hast du nicht irgendwann mal auch mal auf deinen Kopf statt auf dein Herz gehört und dir gedacht, scheiße?
Ja, ich war total pleite und habe ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben mit einer sehr bekannten Persönlichkeit. Ich werde nicht sagen, wer es ist.
Oh, schade.
der auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Leben hat, hatte, aber auch immer noch hat. Ein weltweiter Star. Auch gerade eine Serie auf Netflix und so bekommen hat. Mehr verrate ich nicht.
Und es rattert gerade. Oh, wow.
Und ich hatte eben das Angebot, mit ihm ein Buch zu schreiben, als Spitzentitel, wirklich so gepolt auf Nummer 1, programmiert auf Nummer 1. Und ich habe mich mit ihm getroffen, super verstanden, bin ihm dann hinterhergereist, ein bisschen geflogen, viele Kosten gehabt. Der Vertrag war fertig auf meinem Schreibtisch, hatte... Aber mein Herz hat gesagt, unterschreibt es noch nicht. So. Und dann lag dieser Vertrag in der Schublade über bestimmt 3-4 Monate. Und ich habe an dem Buch geschrieben. Und irgendwie hat so diese innere Stimme, diese Intuition, hat sie mir gesagt, da stimmt was nicht. So. Und dann irgendwann kam ich an den Moment, dann ist was passiert, wo ich mich dann entscheiden musste, hörst du jetzt auf den Verstand oder hörst du auf dein Herz? Warum machst du dieses Projekt?
Das große Warum, ne?
Genau. Warum? Was ist der ausschlaggebende Faktor?
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich mache es wegen des Geldes. Und obwohl du pleite bist, also ich, so, und du hast schon Kosten gehabt, ein paar tausend Euro waren es, Hotel, Flug, das summiert sich dann, ja, noch keinen Vorschuss bekommen. Die Miete muss in 3-4 Wochen gezahlt werden und du weißt nicht wie. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann, wenn ich jetzt den Weg des Geldes folge, bin ich falsch, mach ich das Falsche. So. Meinen Agenten angerufen, gesagt, sag das ab. Und ich hatte schon fast die Hälfte geschrieben des Buches. Ja? Also ich hätte nur noch ein bisschen weitermachen müssen. Aber es wäre nicht das Richtige gewesen. Ich wollte, mein Herz sagt, nein, es muss einen Grund dafür gegeben haben, warum ich mich irgendwie geweigert habe, den Vertrag zu unterschreiben. So, und dann habe ich es nicht gemacht und saß dann wieder so erleichtert und habe mich dann wieder gefragt, was willst du wirklich? Durchgeatmet, wieder neuen Raum geschaffen für neue Magie und habe dann so ein bisschen auch die Kunst der Visualisierung angewendet. Ich habe mir dann quasi in den, ich meditiere regelmäßig und habe da mir mein zukünftiges Leben ganz explizit vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, was willst du, wann willst du es und wie, zu welchen Konditionen.
Machst du das dann auch, dass du dir Bilder irgendwo hinhängst oder so?
Ich habe meine komplette Wohnung
vollgetackert
mit der Summe, die ich bekommen möchte für mein nächstes Buch. Es ist quasi das Handwerk der Visualisierung.
Ja,
du musst dich quasi so brainwashen,
dass
du das, was die Werbung mit uns allen macht, die ständige Wiederholung, dass du das gar nicht mehr in Frage stellst. Dass du alles andere gar nicht mehr akzeptierst, weil du genau weißt, nur das und nichts anderes. Und dann saß ich unten bei Roberto und habe eine Pasta gegessen und schlag so eine Zeitung auf und lese über so einen Typen, der war Fashion Week in Berlin, lese so einbeiniges, behindertes Topmodel, irgendwie revolutioniert die deutsche Modewelt. Ich so, er ist ja crazy. Da war ein Foto von ihm mit einer Beinprothese, ganz abgefahren. Ich so, das ist ja irgendwie geil. Und dann habe ich ihn so bei Facebook gesucht, gefunden. Wir sind in Kontakt gekommen, habe ihm so eine Nachricht geschrieben. Und hat sich herausgestellt, dass er direkt 2 Straßen weiter wohnt, von meinem besten Freund, den ich ohnehin am Wochenende besuchen wollte in Hamburg. Mein Freund besucht mit Mario, ich habe das Buch jetzt von Mario nicht dabei, einen Kaffee getrunken, wir haben uns unterhalten, Exposé geschrieben. Und dann geht es immer so, dann geht das Exposé, geht an die Agentur und die Agentur verschickt es dann an die Verlage. Und dann ist es halt immer so ein bisschen Lotterie, ja? Wer findet es interessant? Und dann, wenn es mehrere Verlage interessant finden, dann hoffst du halt, dass sie sich gegenseitig überbieten. Und dann guckst du halt, wer das beste Angebot macht. Und dann kam so 3 Tage später das erste Angebot rein. Ich gucke so auf meine Wand und überall hin und sage, nee, das ist es noch nicht. Zweiten Tag oder dritten Tag oder das zweite
Da muss man
Angebot.
ja auch Eier haben,
Also musst,
ne?
vor allem, wenn du weißt, ich brauche es, weil Miete, Rechnung und so. Das zweite Angebot kam rein, ich gucke so auf die Wand, ist es noch nicht. So. Und Mario schon so, bist du sicher? Alter, was ist los mit dir? Das ist doch total geil. Ich sehe, warte mal ab, das ist es noch nicht. So, trust me. Und ich so, okay, trust me, aber vertrau dir mal selbst. So. Und dann kam noch ein Angebot und dann kam tatsächlich das Angebot, genau die Summe, die da stand. Das klingt wahnsinnig verrückt.
Ja, und es ist
Ja.
so schwierig, das auch zu erklären,
Aber es
ohne zu sehr
funktioniert.
in die esoterische, ne, weil.
Es hat überhaupt nichts mit Esoterik zu
Nee, aber
tun.
ich finde es trotzdem immer
Ich weiß, es
schwierig.
ist auch so, ich bin sehr spirituell und sobald dieses Wort irgendwie fällt, denken halt alle, du bist irgendwie jetzt ein Kräuterteetrinker und machst irgendwie mit deinen Yoga-Übungen Räucherstäbchen und so und machst hier Om und so.
Ja, genau. Das ist so mein Problem bei der Geschichte immer,
Ja,
dass.
aber das sind quasi so das ist halt, was man denkt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Wenn du mal, das ist immer interessant, wenn Leute hast, die so aussehen wie ein Hippie, ja, und dann sagen, sie sind spirituell und so, dann denkst du halt, ja klar, so, die brauche ich gar nicht zuhören. Wenn aber dann Steve Jobs exakt das Gleiche sagt und Pharrell Williams exakt das Gleiche sagt und Puff Daddy exakt das Gleiche sagt oder P. Diddy
Puff Papa.
Papa Daddy. Super Video übrigens.
Ja, voll.
Yo, P. Papa Pop. I don't know how you call yourself these days, but you know. This ball is not gonna happen again.
Ein kleiner Schwenk in die 90er oder 2000er, ich
Genau,
weiß
Bad
nicht.
Boy for Life. Geiles Video. Zieht euch rein. Mega Beat. Der Beat übrigens ist damals von einem unbekannten Produzenten gemacht worden, der von Busta Rhymes abgelehnt worden ist. Der von ganz vielen anderen schon sehr, sehr etablierten Produzenten abgelehnt wurde und die hatten dann gepickt.
Wow.
Also so viel zum Thema Ablehnung. Ja?
Ja.
Ablehnung heißt nichts, gar nichts.
Und Pharrell hatte ja dasselbe Problem
Pharrell
jahrelang.
auch, ja? Pharrell hat irgendwie jahrelang, er saß in seinem Studio mit Chad, mit dem er ja die Neptunes
Genau, ja.
war oder immer noch ist, Produzententeam und sie haben ihren eigenen Sound entwickelt. Der Sound war aber neu.
Ja.
So, und wir haben diesen Sound angeboten, überall bei Verlagen und so, Musikverlagen, bei Plattenfirmen, bei anderen Künstlern und keiner wollte ihn haben. Oder keiner wollte die Beats haben,
Das muss man sich vorstellen,
weil
ne?
alle damals so in den 90ern war das halt, Mary J. Blige war gerade der Superstar, Whitney Houston und das war alles sehr rund, ja, also sehr warm, die Musik. Und alle haben gesagt, kling doch mal wie der. Das, was du machst, das klingt nicht warm. Das klingt eher so staccato, ja, so. So. Ist jetzt zwar kein Pharrell-Beat gewesen, sondern der Beat von Bad Boy for Life, aber sein Sound war einfach anders. Und alles, was anders ist, ist erstmal befremdlich. Ja, und da kam mir auch vor die Situation, wo er sich entscheiden musste: Will ich so klingen wie alle oder will ich so klingen wie ich? Und dann hat er gesagt, ich will so klingen wie ich und mach weiter. Weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und dann 1997 war halt so ein Rapper, der war auf der Suche nach einem neuen Beat und hat diesen Beat gehört von Pharrell und hat ihn gepickt. So, daraus ist dann Superthug entstanden. Eines der Hymnen auch heute noch. Und das haben dann andere gehört und gedacht, ey, was ist das denn für ein Beat? Sowas will ich haben. Und was vorher negativ war für Pharrell, war dann wieder positiv, weil er hunderte von Beats fertig hatte. Und da konnte quasi nur noch liefern. So ist es auch zu begründen, dass er quasi jahrelang eigentlich permanent Hits hatte.
Es gab mal, gesammelt hat.
Ja, weil er die Dinge hatte, fertig hatte und nur noch abliefern und noch sagen konnte, ey Leute, okay, du willst einen Beat, such den aus. Und es gab mal so eine Zeit, da war ja glaube ich, irgendwo in den 2000ern muss das gewesen sein, gab es eine Studie der BBC, dass Pharrell Williams mal 30% aller Songs produziert hat, die im Jahr im Radio in England gelaufen sind. 30% aller Songs. Unfassbar. Kamen alle von ihm. So.
Unfassbar.
Und das heißt, das, was irgendwann mal schlecht war, muss nicht für immer schlecht bleiben. Mhm. Ja, hat alles einen Sinn. Mhm. So, Ablehnung kann auch manchmal dazu führen, dass du dich noch mehr anstrengst, dass du dir noch mehr überlegst, wie sehr du es willst. So, das heißt, was heute schlecht ist, kann morgen schon dein größtes Glück sein. Und
aber diese Beispiele helfen mir da auch unheimlich, also weil ich da auch in unsichere Zeiten gerate, wo ich mir denke, vielleicht muss ich in der Fotografie zum Beispiel den Fotostil, der jetzt gerade durch die Decke geht, André Josselin, müssen meine Bilder auch so aussehen? Ich glaube nicht. Also, und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln ist sowas total Wichtiges, aber das muss man erstmal schaffen, sich nicht abbringen zu lassen, sondern wirklich ja, sein.
Es gibt keinen Superstar, der Superstar geworden ist, weil er andere kopiert hat.
Ja.
So. Du musst immer dein eigenes Ding, du kannst dich von anderen inspirieren lassen und sie auch bis zu einem gewissen Grad nachahmen, ja, aber du musst immer deinen Weg finden.
Klar, also man darf ja auch Vorbilder haben, finde ich. Das sagen ja viele so, man darf keine Vorbilder haben, aber ich finde schon.
Das ist alles Quatsch. Ich kenne niemanden, der kein Vorbild hat.
Ja, ja. Aber es gibt so ein paar Leute, die sagen, nee, Vorbilder.
Das ist ja auch nicht ehrlich, weil es hat jeder ein Vorbild. Und
hast du einen Mentor?
Ich habe einen Mentor, ja. Das ist Rudolf Schenker von den Scorpions. Das ist der Gründer der Scorpions, der Gitarrist auch. Einer der früher von allen ausgelacht worden ist, in den 60er Jahren, 70er Jahren, als vor allem von der Musiklandschaft hier in Deutschland, wo alle gesagt haben, was, ihr könnt doch gar kein Englisch, ihr wollt irgendwie Rockstar werden oder Rockmusiker, das können doch die Amis und die Engländer zu der damaligen Zeit viel, viel besser. So, niemand will, also es gab mal ein schönes Zitat, das war, die Schallplatten der Scorpions kannst du dafür verwenden, um ihn unter ein wackeliges Tischbein zu stecken, wenn der Tisch wackelt.
Wow.
Das kannst du mit den Scorpions-Platten machen. So. Und dann hat Rudolf gesagt, da war Anfang 20, als er gefragt worden ist, was willst du mal werden oder machen, wenn du mal 30 bist? Und da hat er gesagt, wenn ich mal 30 bin und immer noch Musik machen kann und davon meine Familie irgendwie ernähren kann, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So. Ja, heute 150 Millionen Platten verkauft, irgendwie weltweit Superstars. Ja. Es gibt, ohne Scheiß, es gibt keine deutsche Band, die so bekannt ist. Vergiss mal Rammstein, vergiss mal alle anderen. Rammstein sind auch überall bekannt, aber nicht in dem Maße. Das ist krass, das ist richtig krass. Jeder, ich war in Rio, in der Favela, wo wirklich nur Gangster waren und so in einer ganz krassen Parallelwelt. Auf einmal steckt halt irgendjemand ein Geldstück in so einen Jukebox-Automaten rein und da läuft halt Still Loving You von Scorpions. So, die kennt wirklich jeder und das ist halt krass, wenn du halt, und früher wollte die niemand hören.
Und man muss auch dazu sagen, er hat sich nicht in der sichersten Lebensphase befunden, als er beschlossen hat, Musiker zu werden.
Genau, seine Frau oder Freundin damals ist schwanger geworden, er war 19. So, und jetzt überleg mal, du bist 19 und deine Freundin wird schwanger.
Das ist so der letzte Moment.
Deine Mutter macht natürlich alles dafür, dass du einen sicheren Job machst, damit du deine Familie irgendwie ernähren kannst. Und du sagst, nee, ich vertraue mir so krass, dass ich weiß, dass das klappt irgendwie. Weil ich mir nicht vorstellen kann, 60 weitere Jahre als Starkstromelektriker zu arbeiten. Nichts gegen Starkstromelektriker, aber wenn dein Traum ein anderer ist, musst du das machen. Und so, ja, heute immer noch auf der Bühne, begeistert immer noch Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Deswegen ist das so mein großes Vorbild, weil ich von ihm gelernt habe, was es halt heißt, niemals aufzugeben. Niemals. Niemals. Und niemals heißt niemals. So, du kannst immer was machen. Und wenn du 1000 Rückschläge bekommst, mach weiter. Mach einfach weiter. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Wenn alle zu dir sagen, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du bist nichts wert. So. Es ist nur eine Meinung.
Und vor allem Hartnäckigkeit, glaube ich, und Ausdauer ist ja manchmal auch, du musst ja nicht mal der krasseste Sänger sein, manchmal reicht es auch.
Schau mal, Rudolf hat zu mir gesagt, Lars, ganz ehrlich, ich bin nicht der versierteste Gitarrist der Welt.
Ja.
Bin ich einfach nicht.
Ja.
Aber ich habe das Beste aus meinem Talent gemacht.
Ja.
So. Heute fragst du mal jemanden, aus seiner Perspektive, heute fragst du jemanden wie James Hetfield, der Frontmann von Metallica, auch Gitarrist, er ist vor kurzem gefragt worden, nenn mal 3 Gitarristen, die dich beeinflusst haben, die deine Vorbilder sind. So.
Ja.
Dann hat er, die ersten beiden weiß ich nicht mehr, aber dann irgendwann sagt er, und auf jeden Fall Rudolf Schenker. So. Ja. Eddie Van Halen. Ja. Rudolf Schenker.
Ja.
Frag mal Slash. So. Die werden die alle das Gleiche sagen. So. Und, aber aus Rudolfs Perspektive, Slash von Guns N' Roses, so, aus deiner Perspektive, ja, ich war halt nicht der Beste, aber ich habe das Beste aus meinem Talent gemacht. Und das hast du halt überall. Bei Rappern ist es halt so, die sagen es halt nicht, ja, weil ich bin ohnehin der Allergeilste als Rapper.
Aber es sind ganz unsichere Personen.
Aber ja. Ich habe mal Eminem getroffen.
Ja.
Und so, wenn die Kamera aus ist,
ja.
Ganz introvertiert, ganz zurückhaltend, ganz höflich, ganz bescheiden, exakt das Gegenteil von dem, was er nach außen hin darstellt. Mhm. Und das hast du bei ganz vielen Popstars, die nach außen so eine Rampensau demonstrieren oder dieses Image haben von, ja, here I am, rock you like a hurricane, ja. Um bei den Scorpions zu bleiben. Aber wenn dann die Kamera aus ist und sie wirklich sie selbst sind, kochen sie auch nur mit Wasser und müssen auch was bestellen, wenn sie essen wollen. Also ganz normale Menschen und wenn man einfach die Angst davor hat, mal wirklich zu sagen, ey Leute, ganz ehrlich, natürlich habe ich Vorbilder. Bei Rudolf war es halt Elvis.
Ich habe immer zum Schluss der Sendung, habe ich immer 2 Glückskekse, die wir öffnen. Einer davon ist mir heute in der Früh leider ein bisschen kaputt gegangen. Aber
das macht nichts, weil du weißt ja, manchmal muss man auch ein Loch irgendwo reinbringen, damit die Sonne reinscheinen kann.
Absolut, siehst du. Du darfst dir aussuchen, entweder du nimmst den kaputten oder den ganzen.
Ich nehme sehr gerne den kaputten.
Ja, schön. Ja.
Muss ich mal vorlesen, was draufsteht?
Oh ja.
Oh, der ist ja selbst geschrieben. Vergiss nicht, dass sie dir... Moment, ich muss erst mal lesen. Wer hat denn das geschrieben? Das ist eine Sauflaue.
Nein, sag das nicht.
Ja, pass auf. Vergiss nicht, dass sie dir für genau die Dinge, für die sie dich als junger Mensch feuern, im Alter Auszeichnungen verleihen. Von Robert Rodriguez.
Genau, ein toller Regisseur und ich habe auch mal ein Beispiel von dir gehört, Walt Disney wurde ja beispielsweise auch mal gefeuert, weil er zu wenig Fantasie hat, ne? Und ich finde das fast so ein bisschen so das, was wir auch heute so ein bisschen besprochen haben, zusammen.
Das findest du, wie gesagt, bei allem, ja? So, wer das jetzt hört, du wirst mit Sicherheit ein Vorbild haben. Genau dieses Vorbild hat genau die gleichen Ängste gehabt wie du.
Absolut. Und hat nie richtig
und hat, böse... Und hat Absagen bekommen, genau wie du.
Ja.
Und musste sich anhören, er kann das nicht, genau wie du.
Ja.
So. Das heißt, Absagen bedeuten am Ende gar nichts. Das ist eine Meinung einer Person. Du findest auch nicht alles toll. Ja? Genauso wenig, wie andere Menschen dich toll finden müssen. Aber wenn du das mal checkst, dass es nur eine Meinung ist, so, ist es eben nur eine Meinung und du wirst nicht als Mensch nicht wertgeschätzt, du wirst nicht als Mensch abgelehnt, als wirklich wunderschöne Persönlichkeit, die du bist, sondern du wirst nur dafür abgelehnt, für dieses Produkt, für diese Bewerbung, für dieses eine Projekt und vielleicht ist die Ablehnung auch berechtigt und du musst einfach noch mehr arbeiten, noch besser werden und noch mehr es wollen. So, das heißt, Nein ist nie immer ein ganzes Nein für immer, sondern immer nur noch nicht.
Ja. Noch nicht ist eigentlich eine schönere Bezeichnung, genau. Kann man sich, das werde ich mir wahrscheinlich in Zukunft, weil wir auch gerade Sponsoren suchen, das werde ich mir oft anhören. Ich habe, Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic. Was ja auch eigentlich ganz gut zu dem passt, was wir heute besprochen haben. Also man muss nicht das Fach studiert haben oder man muss auch nicht in Deutsch eine Eins haben, um Bestseller-Autor zu werden. Man kann auch einfach machen und sich selber die Dinge beibringen, ne? Also.
Absolut. Und du lernst es, während du gehst.
Ja.
So, deswegen probiere, probiere, probiere. Viele haben ja so die Angst davor, nicht gut genug zu sein, zu dem Zeitpunkt, an dem sie gerne etwas veröffentlichen möchten oder was produzieren möchten. Ob das eine Sendung ist, ob das ein Produkt ist, ob das ein Buch ist, eine Platte, ein Song,
Ja.
ein Foto, ganz egal. So. Und jetzt stell dir mal vor, nimm dir als Beispiel das erste iPhone. So, das erste iPhone war nicht das perfekte Produkt. So, aber sie mussten es irgendwann mal auf den Markt bringen, weil du wirst nie das perfekte Produkt haben. Und genau dafür wurden Updates erfunden.
Ja.
So, das erste iPhone und das heutige iPhone, ja, sind, wenn du die Funktionen vergleichst, nicht mehr viel, du wirst nicht mehr viel Gemeinsamkeiten finden. So, oder ganz viele Fehler in der ersten Version. Aber genau dafür wurden Updates erfunden. Mach was. Wenn du einen Blog hast, veröffentliche ihn. Und hab keine Angst davor auf Kritik, keine Angst davor, nicht die perfekte Schrift zu haben, das perfekte Layout, das perfekte Design, die perfekte Größe, Länge, was auch immer. So, sondern mach einfach und während du Kritik bekommst, Lob bekommst, mach Updates. Ja? Probier es aus. Guck, okay, ich sehe anhand meines Feedbacks, das kommt super an. Das nicht so, also werfe ich das raus und mache das besser. So, das weißt du aber erst, wenn du es machst.
Ja.
So, und drück auf Play, auf Veröffentlichung und warte, was passiert. Die Wahrheit ist nämlich, kein Mensch interessiert sich für dich. So, was erstmal negativ klingt, weil man so denkt, okay, ich mache was und bekomme überhaupt kein Feedback. So,
Das braucht halt
das
Zeit.
ist aber gut, weil du Freiheit bekommst dadurch, dich auszuprobieren. So, und irgendwann hast du deinen ersten Fan. Und aus dem ersten Fan werden 10 Fans. Und aus 10 werden 100 und aus 100.000 und so weiter. Aber
Klar,
fang mit dem ersten Fan an und werde du selbst mal dein eigener Fan.
ja.
Finde geil, was du machst.
Ja.
Versuch nicht zu beeindrucken oder etwas zu tun
Für
in der
andere.
Hoffnung, dass andere das toll finden, sondern mach was, was du toll findest. Was glaubst du, wie ich ausgelacht worden bin für mein Rock Your Life Buch mit Rudolf Schenker?
Ja, wer
So.
hat dich ausgelacht?
Ganz viele. So, ja, weil das eben auch sehr spirituell ist. Ja,
Ja.
weil das eben so ein Buch ist. Wir wollten ein Buch machen, eine Mischung aus Rock'n'Roll, aus vielen tollen Geschichten, aber eben auch aus mutmachenden Geschichten. Wie kann man seinen Traum leben? Wie kann man das tun, weswegen man auf der Welt ist? So. Und natürlich sagen dann viele, ja, das klingt ja so wie aus einem Glückskeks oder das klingt ja so wie aus dem Kalenderspruch und so. Mag sein, aber es gibt eben gewisse Wahrheiten, die sind unverrückbar, die sind halt so. Wenn du einen scheiß Job hast, der dir Bauchschmerzen bereitet, du aber Angst davor hast, ihn zu ändern, und ich zu dir sage, wenn du nichts änderst, wird sich auch nichts ändern. Kann man sagen, ja, klingt wie ein Kalenderspruch, sag ich aber deswegen ist er nicht weniger wahr.
Ja.
So, natürlich hast du Angst, aber was ist denn die Alternative?
Ja.
Es wird sich niemals etwas ändern, wenn du nichts änderst.
Ich fand den Spruch früher, den ich auch nie verstanden habe, dass man zuerst sich selber lieben muss, bevor einen andere lieben.
Ja.
Ne? Das fand ich so kitschig. Aber jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Und das stimmt absolut.
Ja, und
Also.
auch, ich merke es ja auch selbst. Als ich so vor ein paar Jahren meine Mission gefunden habe,
Ja.
war mir völlig klar, dass das ganz viele Menschen einfach mega ätzend finden. Ja, also, oh Gottes Willen, was schreibt denn der da jetzt auf Facebook? Echt? Meint das so, really? Meinst du das ernst? Ja, es ist so Fremdschämen. So. Aber ich wusste das, mir war es auch egal. So. Und ganz viele Menschen, die so nach außen hin totale Sicherheit demonstrieren, Stärke, irgendwie, die haben einen coolen Job oder so, die kommen dann undercover. Schreiben mir Mails oder rufen mich an und sagen so, ey Lars, ganz ehrlich, ich komme gerade nicht weiter, kannst du mir helfen? So. Die würden es aber niemals öffentlich irgendwie machen. Ich gucke mir dann deren Instagram-Profile an, wo sie dann 300.000 Fans haben und so. Und wenn man diese Person nicht kennt, würde man denken, ey, ganz ehrlich, der Typ ist so krass, oder die Frau, so, ja. Und dann, wenn du aber die hinter, ein bisschen die, hinter die Maske guckst, stellst du fest, unsicher, eine wahnsinnige Angst zu versagen, die Quote geht über alles, so. Ja? Ja. Und wenn du einfach keine Angst hast zu scheitern und keine Angst davor hast, einfach du selbst zu sein, dann kannst du nämlich, das Geile ist nämlich, dann kannst du nicht mehr verlieren. So, ich finde mich gut, es ist deine Entscheidung, das auch zu tun. So, du kannst mich gut finden oder auch nicht.
Ja, ja und wer sich da, also wir verlosen ja auch 3 deiner Bücher.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, mich interessiert immer total, wen die Leute als nächsten Gast haben möchten. Da dachte ich mir, die Leute sollen einfach, es ist sowohl ein Video als auch ein Podcast-Format.
Ja.
Die Leute sollen einfach unter das Video schreiben, wen sie als nächstes gerne in der Sendung hätten.
Okay.
Und zum anderen, welches Buch sie gerne hätten. Das ist einmal dieses bescheuerte Herz mit Daniel, das ja auch bald verfilmt wird. Also wird gerade, oder es ist schon fertig.
Es ist schon fertig.
Mhm. Elias Mbarek, Hauptrolle schon wieder?
Elias Mbarek spielt die Hauptrolle, das stimmt. Kommt eine Woche vor Weihnachten in die Kinos. Und wir sind alle sehr aufgeregt und freuen uns sehr und finden es toll. Wir hoffen, dass es Daniels dann immer noch gut geht und wir gemeinsam über den roten Teppich gehen können und er diesen wirklich einen einzigartigen Moment erleben kann.
Mhm.
Und genau, es ist ein sehr schönes Buch. Und ich hoffe, ein sehr schöner Film und we will see.
Genau, dieses Buch könnt ihr gewinnen und dann gibt es noch einmal den Verführungscode, über den wir ja auch vorhin schon so ein bisschen gesprochen haben.
Genau.
Und Magic Monday hat mich ein bisschen inspiriert, auch diesen Podcast jeden Montag rauszubringen, weil es ja angeblich der beschissenste Tag in der Woche sein soll und du zeigst so ein bisschen, nee, das liegt nicht an dem Montag, das liegt ein bisschen an deinem Leben.
Ja.
Und das sind so kleine... ja, Weisheiten, kann man das so nennen oder wie würdest du?
Ja, ich wollte eben so ein Buch machen, dass man sich auch hinstellen kann als Designobjekt und dass man so jeden Tag an eine Sache erinnert wird.
Mhm.
Ja, das kann man auch gut dabei haben in der U-Bahn, einfach mal irgendwo aufschlagen und du wirst dich sofort gut fühlen.
Mhm.
Egal, wo du aufschlägst, du wirst sofort das Gefühl bekommen, okay, ganz ehrlich, so schlimm ist es gar nicht. Ja, die Stimme in meinem Kopf, die zu mir sagt, dein Leben ist furchtbar, Lügner.
Ja. Es ist ein bisschen wie mit Sport auch. Oder wenn du dein ganzes Leben lang nur Chips isst, wirst du dick. Und dann kannst du auch nicht von einem Tag auf den anderen abnehmen. Du musst ein bisschen dir antrainieren, wieder positiver zu denken.
Genau.
Also so habe ich es mir ein bisschen beigebracht.
Genau.
Und ich glaube, daher wäre das ganz, ist das ganz, ganz praktisch.
Genau.
Wen würdest du dir denn als nächstes in der Sendung wünschen? Wer fällt dir ein? Du hast so viele Menschen schon kennengelernt. Ich bin mir sicher, du hast da jemanden.
Ja, was ich ja cool fände, wenn du Michelle einlädst.
Mhm.
Michelle Vincent kommt aus München, ist wirklich der beste Date-Coach Deutschlands.
Mhm.
Und der bringt Männern bei, tatsächlich Frauen kennenzulernen.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, wenn du dich mit ihm unterhältst darüber und ein bisschen... Das, was wir ja auch schon vorhin angeteased haben. Und mit ihm eine Session machst für Frauen vielleicht, aber auch für Jungs, wie sie mal ihr Unglück ablegen können und ihre Mauer einreißen können und endlich mal wieder Menschen kennenlernen können.
Ja, cool. So. Das werde ich machen. Also ich werde aber dich dann auch nerven mit dem Kontakt, ne?
Ja.
Cool, vielen, vielen Dank, Lars.
Sehr gerne.
Hat mich mega, mega gefreut. Und ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg. Aber ich mache mir keine Sorgen bei dir.
Vielen, vielen Dank.
Yay!